Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Der hochverschuldete Industriekonzern OC Oerlikon kann in letzter Minute einen Rettungsplan präsentieren. In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan explodiert wieder eine Bombe. Im Kanton Zürich steigen im Dezember die Preise fürs Zug-, Bahn- und Tramfahren. Das Wetter heute wird es mit der Zeit sonniger, morgen ist es dann recht freundlich. Am Mikrofon sind Nicoletta Cimino und Angelique Welchli. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Der hochverschuldete Industriekonzern OC Oerlikon hat sich mit den Banken über seine Sanierung geeinigt. Damit ist OC Oerlikon vermutlich gerettet. Der Konzern will das Eigenkapital um bis zu 1,3 Milliarden Franken erhöhen. Die Schulden sollen um gut drei Viertel gesenkt werden. Im Geschäftsjahr 2009 hatte das Unternehmen einen Verlust von fast 600 Millionen Franken gemacht. Der Schweizer Schokoladenproduzent Barry Kallebaut hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres mehr Schokolade verkauft. Insgesamt setzte der weltweit größte Schokoladenproduzent 48.000 Tonnen mehr Schokolade ab als ein Jahr zuvor. Barry Kallebaut steigerte sowohl Umsatz als auch Gewinn. Der Gewinn stieg um 1,6% auf 145 Millionen Franken. In Deutschland ist ein weiteres Verfahren gegen eine Schweizer Grossbank bekannt geworden. Die deutsche Finanzaufsicht ermittelt, ob die UBS systematisch Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet hat. Auch die UBS Deutschland bestätigt die entsprechende Untersuchung. Auch die Credit Suisse sieht sich in Deutschland mit Ermittlungen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung konfrontiert. In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan ist erneut eine Bombe explodiert. Dabei kamen gemäß Behördenangaben mindestens zwei Menschen ums Leben. Sie saßen in einem mit Sprengstoff beladenen Auto. Die Bombe sei vermutlich zu früh explodiert. Erst gestern waren bei einem Doppelanschlag in derselben Region 13 Menschen gestorben. Unterdessen hat sich der Führer der muslimischen Rebellen im Nordkaukasus, Doku Umarov, zu den Bombenanschlägen auf die Moskauer U-Bahn bekannt. In Bern ist die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» eingereicht worden. In 5 Monaten seien mehr als 200.000 Unterschriften zusammengekommen, teilte der Verband Hausärzte Schweiz mit. Der Verband warnte vor den Medien erneut, wenn nichts geschehe, werde in 11 Jahren nur noch ein Viertel der heute tätigen Hausärzte im Einsatz sein. Mit der Initiative wolle man die medizinische Grundversorgung langfristig sichern. Der Flughafen Zürich ist der zweitbeste Flughafen Europas. Dies ergab nach Angaben des Zürcher Flughafens eine Umfrage unter fast 10 Millionen Flugreisenden in über 100 Ländern. Den ersten Platz belegt München, auf dem dritten liegt Amsterdam. Der Zürcher Flughafen gilt außerdem als der schnellste und zuverlässigste bei der Gepäckausgabe. Das Fahren mit Trambus und S-Bahn im Kanton Zürich wird teurer. Auf den Fahrplanwechsel am 12. Dezember steigen die Preise um durchschnittlich 3%, wie die Kommunikationsstelle der Zürcher Regierung mitteilt. Konkret kosten dann sämtliche Billette 2,5% mehr als jetzt. Zudem gibt es weniger Rabatt auf Jahresabonnemente für 3 und mehr Zonen. Wer am Zürichsee flanieren will, muss künftig zahlen. Dies berichtet die NZZ am heutigen 1. April. Die Berner Zeitung schreibt von lebendigen Bären statt Osterhasen im Schaufenster eines großen Warenhauses. Und die Aargauer Zeitung lässt aus der Kantonshauptstadt ein Klein-Venedig werden. 2 Lokalradios verbreiten neue Geschichten über die Gaddafi-Familie. Doch es ist alles nur geflunkert. Heute ist der 1. April, der Tag der Scherze. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.895 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.42.17 gehandelt und der Dollar zu 1.05.27.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Sehr schnell ging es am Schluss und die Rettung war in letzter Minute, wie die überschuldete OC Oerlikon den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Viel zu langsam geht es vielen Schweizer Katholiken, wenn es um den Kampf gegen sexuelle Übergriffe geht. Sie kritisieren die Bischöfe. Und der Strippenzieher der Moskauer Anschläge, was will der selbsternannte Emir des Kaukasischen Emirats? Zuerst jetzt aber die Wetterprognosen und die Verkehrsübersicht.
Heute regnet es zunächst noch zeitweise, später gibt es Aufhellungen. Morgen wird es trotz Wolkenfeldern recht freundlich. Die Temperatur im Norden um 10, im Süden um 14 Grad. Der S3-Verkehrsinformationen von 12.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse 4 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Die Wartezeit beträgt ungefähr eine Stunde. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. In der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen Thalwil und Horgen Stau nach einem Unfall. Zudem Schienenverkehr, die Strecke Chur-Disentis ist wegen einer Fahrleitungsstörung zwischen Thun und Disentis voraussichtlich bis 16 Uhr unterbrochen. Es verkehren Busse.
Info 3 Mittag.
Noch einmal fast 600 Millionen Franken Verlust im letzten Jahr. Das ist die schlechte Nachricht, die heute vom Industriekonzern Oerlikon kommt. Die bessere, es soll mit der Sanierung des hochverschuldeten Unternehmens klappen. Die Banken und der Hauptaktionär haben sich in letzter Minute auf ein Milliarden-Sanierungspaket geeinigt. Manuel Rentsch.
Wie dramatisch und ernst es um den Konzern mit seinen 16.000 Angestellten gestanden hat, dies schildert der Verwaltungsratspräsident von Oerlikon, Wladimir Kuznetsov.
Toward the year end, it became clear that Oerlikon was not in a position to repay its next term loan, and bankruptcy was a scenario which could no longer be excluded.
Ende Jahr sei klar geworden, dass Oerlikon die Schulden nicht mehr zurückzahlen könne. Ein Konkurs habe nicht mehr ausgeschlossen werden können. Es folgte ein Verhandlungsmarathon, der gestern Abend nun endlich abgeschlossen werden konnte.
We are very satisfied with the ultimate results that were achieved. The board unanimously approved this transaction yesterday.
Der Verwaltungsrat habe grünes Licht gegeben, er sei zufrieden mit dem Abschluss, sagt Kuznetsov. Der Russe steht einerseits an der Spitze von OC Oerlikon, gleichzeitig ist er aber auch die rechte Hand des russischen Milliardärs Viktor Wechselberg, der mit seiner Firma Renova mehr als 2 Milliarden Franken in Oerlikon investiert hat. Ein großer Teil dieses Geldes ist verloren und nun muss Renova nochmals 450 Millionen Franken einschießen, damit Oerlikon überlebt.
Renova is contributing additional 450 million now into this transaction, and that just shows that we are very confident that ultimately we will make money with this company together with other shareholders.
Er sei zuversichtlich, dass sich das Investment lohnen werde, sagt Kuznetsov. Es sei kein Fehler gewesen, in Oerlikon zu investieren. Dass die Verhandlungen derart lange dauerten, hat auch mit einem Machtkampf zu tun. Die Russen wollten weiterhin die Kontrolle behalten. Nun mussten sie Konzessionen machen. Im Verwaltungsrat hatten sie bisher 3 von 5 Sitzen. Nun werden es nur noch 3 von 7 sein. Das heißt, sie haben im Verwaltungsrat die Mehrheit verloren. Zu den Verlierern zählen aber nicht nur die russischen Investoren, sondern auch alle übrigen bisherigen Aktionäre. Sie und die Gläubiger verlieren Geld. Die Angestellten wiederum müssen einen Stellenabbau hinnehmen. Bereits hat OC Oerlikon 2000 Stellen abgebaut, weitere 1700 Arbeitsplätze gehen verloren. Konzernchef Hans Ziegler zieht folgendes Fazit.
Das Jahr 2009 wird in der Geschichte von OC Oerlikon ein Markstein sein, im negativen Sinne, was das Resultat betrifft, im positiven Sinne aber auch, dass wir uns für die Zukunft exzellent aufgestellt haben.
Eine Schwierigkeit wird Oerlikon weiterhin begleiten. Der Konzern ist in zu vielen Geschäftsfeldern tätig. Der Konzern macht Textilmaschinen, Getriebe für Autos, macht Oberflächen von Maschinenteilen, Vakuumpumpen und Solarzellen. Es ist schwierig, diese verschiedenen Geschäftsfelder unter einen Hut zu bringen.
Info 3 Mittag.
Die Schweizer Bischöfe lassen sich Zeit, viel Zeit. Im Sommer erst wollen sie entscheiden, ob es härtere Maßnahmen braucht gegen sexuelle Übergriffe innerhalb der Kirche. Der katholischen Basis geht das zu langsam und es zeigt sich, in der Kirche gibt es offenbar 2 ganz unterschiedliche Welten. Dominik Meyer.
Auf der einen Seite steht die Vatikanische Kirche, die hierarchische Kirche. Diese Welt vertritt die Bischofskonferenz und sie tut sich noch schwer mit der Frage, ob die Kirche künftig konsequent bei jedem Verdacht auf sexuellen Missbrauch Strafanzeige einreichen soll.
Das ist eine Frage, die wir sicher noch vertiefen müssen und die wir in der Juni-Konferenz weiter verfolgen müssen,
sagte gestern Norbert Brunner, der Präsident der Bischofskonferenz. Ganz anders tönt es in der anderen kirchlichen Welt, der Welt der kantonalen Landeskirchen. Sie vertreten die einzelnen katholischen Kirchgemeinden.
Es ist Tatsache, dass die bayerischen Bischöfe klar eine Anzeigepflicht statuiert haben. Und es müsste jetzt nicht noch bis Sommer gehen, bis die Schweizer Bischöfe Ähnliches beschließen,
sagt Benno Schnüriger, der Präsident des Synodalrats der katholischen Landeskirche im Kanton Zürich. Die Zürcher und die Luzerner Landeskirche zum Beispiel verlangen seit Längerem, dass ihr weltliches Personal, Kirchgemeinderäte zum Beispiel, bei jedem Missbrauchsverdacht eine Anzeige macht. Die bisherige Haltung der Bischöfe, das Opfer müsse einverstanden sein, sei falsch, sagt Schnüriger.
Wir sind einfach der Meinung, es kann nicht Aufgabe der Kirche sein oder der Opfer sein, darüber zu entscheiden, ob eine Strafanzeige gemacht wird oder nicht. Die Strafverfolgungsbehörden sind durchaus in der Lage, auch mit den Opfern angemessen umzugehen.
So sieht es auch die Dachorganisation der Landeskirchen, die römisch-katholische Zentralkonferenz. Die Bischöfe sollten rasch einlenken, sagt Georg Fehlmann, der Präsident der Zentralkonferenz.
In jedem Fall, damit eine einheitliche Regelung erfolgt und damit nicht der Eindruck entsteht, dass die Bischöfe ein Sonderrecht praktizieren. Die Kirche ist gesellschaftlich so verbunden, dass in diesen Fällen sich die Kirche auch nach öffentlichem Recht richten muss.
Was aber, wenn sich die Bischöfe doch nicht bewegen?
Dann werden wir das Gespräch suchen mit der Bischofskonferenz,
sagt Georg Fehlmann von der katholischen Zentralkonferenz. Und Benno Schnüriger von der Zürcher Landeskirche sagt lapidar an die Adresse der Bischöfe:
Die sollten das nicht als Druck auffassen, sondern als Hilfestellung, mit diesen Problemen adäquat umzugehen.
Die Bischofskonferenz wollte sich heute nicht zu den Stimmen aus den Landeskirchen äußern. Die Diskussionen würden nun innerhalb der Kirche geführt, sagte ein Sprecher. Entscheiden wollen die Bischöfe im Sommer.
Info 3 Mittag.
Doku Umarov, das ist der Mann, der sich zu den Anschlägen in der Moskauer Metro bekannt hat, der Strippenzieher sozusagen. Er selber sagt, er sei der Anführer der muslimischen Rebellen im Nordkaukasus. Wer ist dieser Doku Umarov und was will er? Auslandredaktorin Brigitte Zink auf Spurensuche.
Eigentlich war Doku Khamatovic Umarov in Tschetschenien schon mal Präsident. Präsident der separatistischen Untergrundregierung, die im zweiten Tschetschenienkrieg gegen die russischen Streitkräfte kämpfte. Aber auch gegen die vom Kreml eingesetzte tschetschenische Regierung unter dem Moskau-treuen Präsidenten Ramzan Kadyrov. Schon im ersten Tschetschenienkrieg, Anfang der 90er Jahre, hatte sich der 46-jährige Tschetschene dem Widerstand gegen Russland verschrieben und mit Hunderten von Widerstandskämpfen für ein unabhängiges Tschetschenien gekämpft. Doku Umarov gilt zwar als Mitstreiter des tschetschenischen Islamisten Shamil Basajew, der sich zu zahlreichen Terroranschlägen auf russische Einrichtungen bekannte, zum Beispiel zu der Geiselnahme im Theater Nordost in Moskau 2002 und zwei Jahre später auf die Schule in Beslan, bei der über 1000 Menschen ums Leben kamen. Aber Umarov bestritt stets, etwas mit den Terroranschlägen zu tun zu haben und kritisierte Basajews Terroranschläge nach Beslan sogar öffentlich. Seit Basajew von russischen Truppen vor 4 Jahren ermordet wurde, operiert Doku Umarov aus dem Untergrund und wird längst nicht von allen tschetschenischen Widerstandsgruppen anerkannt. Nicht zuletzt deshalb, weil er einen ultrakonservativen Islamismus vertritt und einen Gottesstaat im Kaukasus einrichten will, in dem die Scharia gilt. Das widerstrebt den gemäßigten Islamisten im Kaukasus, die zudem beklagen, Doku Umarovs Widerstandsgruppe würde finanziell von Al-Qaida unterstützt. Trotzdem erhält Doku Umarov regen Zulauf, zum einen von Islamisten aus der ganzen Kaukasusregion, die wie Umarov selber von einem großkaukasischen Emirat träumen, aber auch von zahlreichen Tschetschenen und Inguschen, die in den beiden Kriegen Verwandte verloren haben. Sie greifen zur Waffe aus Wut gegen die russischen Streitkräfte, die tausende Kaukasier gefoltert, verschleppt und getötet haben. Und nicht zuletzt sind es junge Menschen, die keine Perspektive haben, weil die Nordkaukasusrepubliken wirtschaftlich am Boden und noch immer kriegsversehrt sind.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.